Losschimpfen, weinen, vor Angst zittern, sich riesig freuen. Die großen Gefühle kennt jeder.
Nur die Wissenschaft Psychologie kannte sie jahrzehntelang nicht. In der Forschung war das Fühlen kein Thema. Man betrachtete Menschen wie perfekte Denkmaschinen, Computern ähnlich, bei denen Gefühle allenfalls als Anhängsel von Gedanken vorkamen oder sogar störten. Doch ist das Pendel mittlerweile in die andere Richtung ausgeschlagen.
In einer Zeit, in der Journalisten über die Gefühlslagen von Politikern schreiben und alle Menschen Gefühle haben, die sie selbst öffentlich mitteilen wollen, sind Emotionen auch zum großen Forschungsthema geworden.
Und das, meint Klaus Scherer, Professor an der Universität Genf, hat sogar mit den Computerwissenschaften selbst zu tun. Und zwar mit der Konstruktion von Spielen.
Wenn man einfach gesehen hat, wenn man solche virtuellen Agenten baut, die zwar Sprache verstehen, aber sie dann nicht emotional dekodieren können oder auch nicht mit der richtigen emotionalen Intonation sprechen können, das lässt sich nicht verkaufen.
Das hat einen einfachen Grund, den die psychologische Forschung erst jetzt nachvollzieht.
Weil doch die Emotionalität in unserem täglichen Leben so stark verbreitet ist und eine solch starke Rolle zur Einschätzung zum Beispiel der Authentizität unseres Gegenübers hat, dass wir ohne sie nicht auskommen. Und dass also eben Information, nackte kognitive Information zwar wichtig ist, aber alleine nicht aussagefähig ist.
Auch Emotionen sind Informationen. Dem, der sie empfindet, teilen sie mit, welche Bedeutung eine Wahrnehmung oder ein Ereignis für ihn hat. Und den anderen Menschen zeigen die Emotionen, was in ihm vorgeht, sagt Professor Rainer Krause von der Universität Saarbrücken.
Es ist ein sehr differenziertes Kommunikationssystem in Bezug auf grundlegende Intentionen und Wünsche der Menschen. Die werden ja in den Emotionen abgebildet, nicht? Der Wunsch nach Nähe, Liebe oder der Wunsch nach Flucht oder der Wunsch nach Angriff.
Irgendetwas passiert. Zum Beispiel schneidet ein Auto einen Radfahrer beim Einbiegen in eine Straße. Als erstes reagieren wir auf so ein Ereignis mit unspezifischer Erregung. Nur 200 Millisekunden später melden dann die tiefer liegenden limbischen Teile des Gehirns eine erste grundlegende Bewertung.
Da wird ein Objekt eingeteilt, ob es schlecht oder gut ist, ne? Ob es neu oder nicht neu ist, bekannt oder dann, ob man es mit ihm umgehen kann oder nicht.
Das Empfinden dazu ist angenehm oder unangenehm. Die erste Entscheidung lautet, will man sich dem Objekt zuwenden oder sich von ihm abwenden oder es loswerden? Oder berührt es einen nicht weiter?
Wenn es einen berührt, wird in einem dritten Schritt über eine konkrete Emotion die Bedeutung erkannt. Ich werde ängstlich, das heißt, ich halte still oder flüchte, damit mir nichts geschieht. Oder ich werde zornig, also muss ich mich wehren, damit der andere sich mir gegenüber nicht so verhält, wie er es tut. Ich zeige dem Autofahrer eine eindeutige Geste.
Wir müssen die Bedeutung dieses Ereignisses erkennen und das ist ein weitgehend kognitiver Prozess, auch wenn er nicht bewusst ist. Aber wir müssen die Informationen verarbeiten, müssen wissen, was bedeutet das für uns. Daraus entwickeln sich dann physiologische Veränderungen, weil natürlich die Emotionen eine Handlungsfunktion haben. Sie sollen uns in die Lage versetzen, schnell zu reagieren.
Sagt der Emotionsforscher Klaus Scherer. Der Ärger zum Beispiel lässt das Blut in die Peripherie schießen, damit ein Mensch zu Flucht oder Kampf bereit ist.
Eine solche emotionale Reaktion wird zum Gefühl, sagt Klaus Scherer, wenn man sich bewusst wird, was geschehen ist, wie man darauf reagiert und wie man weiter reagieren möchte.
Ich nenne das immer ein Monitoring-System, also ein Überwachungssystem, wo das Großhirn sozusagen alle Aspekte dieser sehr kritischen Episode jetzt sozusagen überwacht, um dann auch eingreifen zu können, um zum Beispiel Panikreaktionen zu verhindern, die ja dann auftreten könnten. Das ist das Gefühl.
Emotionen, Gefühle sind etwas anderes als Instinkte. Ein Instinkt lässt ein Lebewesen auf ein Ereignis reflexartig reagieren. Instinktiv ziehen wir die Hand von der heißen Herdplatte zurück, weil der Organismus sich vor dem Schmerz schützt. Als Folge der schmerzhaften Berührung kann sich eine Angst bilden, sich noch einmal zu verbrennen.
Doch selten wird ein Mensch wütend auf eine Herdplatte sein. Denn Wut ist eine Emotion, die unser Verhältnis zu unserem Gegenüber verändern will. Du sollst verschwinden, weil du mir wehtust, oder ich tue dir auch weh, damit mir das nicht mehr geschieht. Dass Psychologen sich heute wieder mehr mit den Gefühlen befassen, hat auch mit der neurobiologischen Forschung zu tun. So entschlüsselten Hirnforscher viele Funktionen der Amygdala, einer kleinen Struktur des limbischen Systems. Sie spielt eine zentrale Rolle, wenn wir Furcht und Angst verarbeiten, wenn wir uns an Gefühle erinnern.
Von der Amygdala aus gehen viele Nervenfasern in die Großhirnrinde. Sie versorgt also den Ort des Denkens mit Informationen. In umgekehrter Richtung sind es weniger Fasern. Das Denken kann auf die Furchtverarbeitung der Amygdala kaum zugreifen. Folge Joseph Ledoux, Professor an der New York University und einer der führenden Neurowissenschaftler.
Das bedeutet, dass es für ein Gefühl einfacher ist, unsere Gedanken zu kontrollieren, als es für unsere Gedanken ist, unsere Gefühle zu kontrollieren. Jeder, der schon einmal ein psychisches Problem hatte, weiß, dass man sich das nicht einfach wegdenken kann.
Die Amygdala speichert die Emotionalität einer Erfahrung. Menschen, deren Amygdala verletzt ist, mögen sich an ein Ereignis erinnern, das ihnen widerfahren ist, aber sie wissen nicht, ob dieses Ereignis bedrohlich oder angenehm war.
Bei Säuglingen entwickelt sich die Amygdala schneller als der Hippocampus, ein Hirnteil, der für die bewusste Erinnerung von Ereignissen entscheidend ist. Das könnte, meint Joseph Ledoux, ein Grund dafür sein, dass Gefühlserinnerungen aus der frühen Kindheit nachwirken, auch wenn man sich nicht mehr bewusst an die entsprechenden Ereignisse erinnern kann.
Im Moment ist es mehr eine Hypothese, dass verschiedene Geschwindigkeiten in der Entwicklung dafür verantwortlich sind, dass es keine Erinnerungen an Ereignisse aus der Säuglingszeit gibt, wir aber wohl sehr starke Erinnerungen an Gefühle vom Anfang unseres Lebens haben können.
Studien an Hirnverletzten zeigen, wie bedeutend Gefühle für unser Denken sind. Der Hirnforscher Antonio Damasio beginnt sein Buch Descartes' Irrtum mit dem Fall des Eisenbahnarbeiters Phineas Gage, dem bei einer Sprengung eine Eisenstange durch den Schädel flog. Nach dem Unfall waren Gages Intelligenzleistungen unverändert. Aber er wurde launisch und konnte keine Entscheidungen mehr treffen. In seinem Gehirn waren Bereiche zerstört, in denen Situationen emotional bewertet werden.
Diese Bewertungen, meint Antonio Damasio, entnehmen Menschen körperlichen Empfindungen. Er nennt sie somatische Marker. Es zieht sich zum Beispiel etwas im Bauch zusammen und dann weiß ich, nein, das will ich nicht. Somatische Marker teilen mit, wie wir eine Situation wahrnehmen und bewerten. Antonio Damasio, er ist Professor an der University of Southern California, sagt:
In order to have feelings, you need to have particular patterns of activity.
Um Gefühle zu haben, brauchen wir bestimmte Aktivitätsmuster im Gehirn, die den Zustand unseres Körpers abbilden. Und interessant ist, wenn Emotionen verschieden sind, dann sind auch die Aktivitätsmuster verschieden. Wenn sie sich glücklich oder traurig fühlen, gibt es verschiedene Muster.
Körpersignale sind entscheidend für Gefühle und Gefühle verändern Körpersignale.
Ich glaube, dass das Gefühl selber von den Karten im Gehirn kommt. Aber diese Karten erhalten ihre Informationen nicht nur von anderen Gebieten im Gehirn, sondern auch von Signalen unmittelbar aus dem Körper. Die Rolle des Körpers ist also sehr wichtig. Und natürlich ist der Körper eine Bühne für Emotionen und viel von dem, was bei Emotionen vor sich geht, wird im Körper selbst dargestellt.
Dass sich Emotionen im Körper darstellen, wusste schon Charles Darwin, als er 1872 sein Buch »Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren« veröffentlichte.
Darwin stellte darin als erster systematisch dar, wie sich in der Mimik Gefühle mitteilen. Und er untersuchte auch den Zusammenhang der Gefühle mit Körperausdruck, Bewegung und physiologischen Reaktionen.
Auf der Bühne des Körpers zeigt sich die emotionale Verfassung eines Menschen. Wir stehen da mit zusammengezogenen Schultern, leicht nach vorne geneigt, wenn wir uns unglücklich fühlen. Wir recken die Brust, wenn wir stolz auf etwas sind, was wir vollbracht haben.
Und weil das so ist, lässt sich auf der Bühne des Körpers auch die innere Verfassung beeinflussen, meint der japanische Psychologe Genji Sugamura aus Osaka. Er bat Menschen ins Forschungslabor und versetzte sie dort in eine niedergedrückte Stimmung.
Wenn man sie jedoch eine expansive, stolze Körperhaltung einnehmen ließ, erholten sie sich davon. Ihre Gefühlslage wurde neutral. Nahmen die Versuchsteilnehmer hingegen eine gebeugte Körperhaltung ein, änderte sich die negative Stimmung nicht. Daher denke ich, wenn wir uns depressiv fühlen, sollten wir eine aufrechte, expansive Körperhaltung einnehmen.
Sugamura untersuchte auch die Hirnaktivität der Versuchspersonen. In der gebeugten Körperhaltung wurde der präfrontale Kortex weniger durchblutet. Also die Gehirnregion, in der zentral Handlungen gesteuert und Gefühle reguliert werden und in der Informationen aus vielen Hirnteilen zusammenlaufen. Sugamura meint daher, dass Körperhaltung und Bewegung eng mit den Gefühlen verbunden sind.
Thinking is not always the cause of our feelings and
das Denken ist nicht immer der Grund unseres Fühlens und Verhaltens. Bewegungen haben die Funktion, uns an die Umwelt anzupassen. Die gebeugte Haltung dient seit langer Zeit dem Überleben, weil dann ein Feind uns nicht angreift. Sie zeigt Unterwerfung.
Emotionen enthalten nämlich immer verschiedene Komponenten.
Einmal muskuläre Reaktionen, also Veränderungen in der Mimik, der Gestik, der Stimme, dann vegetative Reaktionen.
Zum Beispiel verkleinert sich bei Trauer oder Angst durch Veränderungen im Bindegewebe der Körperumfang. Sehr spezifisch sind die Zeichen für die grundlegenden Emotionen im Gesicht. Der US-amerikanische Psychologe Paul Ekman widmete ihnen sein Forscherleben. 8 Gefühle, glaubt Ekman, bei Menschen in allen Kulturen anhand der Muskelbewegungen im Gesicht eindeutig identifizieren zu können.
Freude, Trauer, Ärger, Angst, Ekel, Überraschung, Verachtung und Neugier.
Forscher nennen diese Gefühle auch die Basisemotionen.
Rainer Krause bezeichnet sie als Interruptaffekte, weil sie oft heftig einschießen, das emotionale Erleben unterbrechen und für den Moment beherrschen. Von ihnen unterscheidet er eine andere Gruppe von Emotionen wie Eifersucht, Stolz, Scham oder Schuld, bei denen Menschen immer auch mit Gedanken über sich selbst beschäftigt sind.
Bei der Scham und bei der Schuld brauchen sie eine verinnerlichte Struktur. Also da müssen sie, ein Teil der Person muss den anderen begutachten. Also sagen wir bei der Scham, das Ich-Ideal oder muss etwas sagen innerlich zum Ich, ne? Nämlich du taugst nichts. Ne? Und dann entsteht Scham. Und das ist für Angst und für Wut und solche Primäraffekte nicht notwendig. Und das heißt, die können ohne höhere kognitive Strukturen auskommen. Und so werden sie auch benutzt am Anfang des Lebens. Das haben die Babys schon. Und die Babys verstehen schon diese Zeichen bei ihren Bezugspersonen. Da braucht man keine höheren Funktionen.
Die mimischen Zeichen eines eindeutigen Gefühls sind selbst eindeutig.
Bei Trauer zum Beispiel gehen die Augenbrauen innen nach oben. Bei Zorn gehen sie nach unten und ziehen sich zusammen. Bei Angst sind die oberen Augenlider angehoben, die unteren angespannt.
An den entsprechenden Muskelbewegungen lassen sich bereits beim Säugling Gefühle erkennen, schreibt Paul Ekman. Etwa, ob er sich freut.
Wenn sich einem 10 Monate alten Säugling ein Fremder nähert, wird der Ringmuskel an seinem Lächeln nicht mitwirken. Nähert sich aber die Mutter, so ist dieser Muskel am Lächeln beteiligt.
So lassen sich echte und unechte Gesichtsausdrücke voneinander unterscheiden. Ein betrügerisches Lächeln zeigt sich bei einem Erwachsenen darin, dass er zwar die zu einem Ausdruck gehörenden richtigen Muskeln bewegt, aber in einem veränderten Rhythmus.
Im expressiven System ist einer der sichersten Indikator für falsch oder unecht, ist, wenn die Zeitstruktur nicht stimmt. Also dass zum Beispiel die oberen Teile der Mimik, die beim Lachen mit innerviert werden, nicht in dem gleichen Zeitregime drin sind wie die Lippen, nicht? Also die dann nach oben wandern.
Sagt der Saarbrückener Emotionsforscher Rainer Krause. Die meisten Menschen erkennen so etwas intuitiv, denn nicht nur das Programm, wie Gefühle sich in der Mimik äußern, ist vorgegeben, sondern auch das Programm, sie zu erkennen.
Zum Beispiel über 40 Meter erkennen Leute, ob jemand wütend aussieht in der Mimik oder nicht. Also man ist hochsensibel in dem Bereich. Das ist auch sicher sehr vernünftig, nicht um Schaden abzuwenden.
Dabei spielt nicht allein die Mimik eine Rolle, wichtig sind auch Körperhaltung und Bewegungsabläufe.
Das konnte Nico Freider zeigen, der früher Professor an der Universität Amsterdam war und neben Paul Ekman als einer der ersten die Mimik der Basisemotionen erforschte.
Freider filmte Menschen, die er erschreckte oder zum Lachen brachte. Dann griff er aus den Filmen Standbilder heraus, auf denen sich der emotionale Ausdruck im Gesicht am deutlichsten zeigte. Er zeigte Versuchspersonen entweder diese Fotos oder den ganzen Film und bat sie um eine Identifizierung des Gefühls.
Die statischen Fotografien geben eine weit niedrigere Korrektheit, denn wenn ich den ganzen Verlauf über die Zeit in einen Film auch dargebe, also der Zeitverlauf ist auch eine Date, von welcher wir unsere Folge machen. Und dasselbe gilt für die Körperhaltung. Denn wenn ich hier sitze und Ihnen böse anstarre, das ist weit mehr deutlicher, dann wenn wir uns gegenüberstehen, wir spazieren und ich halte ein und ich starre Ihnen wütend an. Der ganze Zeitverlauf und die ganze Körperhaltung fügt sehr viel zu.
Nico Freider meint, dass die Forschungen von Ekman zur Mimik so lange zu eindeutigen Ergebnissen führen, wie Menschen auf Fotos identifizieren sollen, welchen mimischen Ausdruck ein Schauspieler gerade darstellt. Im Alltag jedoch sei die Mimik meist mehrdeutig und ihr Sinn nur im Kontext dessen zu verstehen, was gerade zwischen zwei Menschen geschieht.
Gesichtsausdrücke sind Teile der Aktionen, um etwas im Verhältnis mit einer anderen Person zu machen. Zum Beispiel, jeder Ausdruck von Wut ist eine Anstrengung entweder um die andere mit Kraft zu begegnen oder ein Versuch, sich stark zu halten, wenn der andere möglicherweise anfallen wird. Das ist nicht Wut, das ist ein Element von Wut, aber mitunter ein Element von Wut. Nicht jede Wut hat immer diese Komponente. Also das ist komplizierter, als es in die Theorien von Darwin und in die Theorien von Ekman scheint.
Ich kann also erstmal ein bisschen Ärger zeigen, wenn ich aber merke, dass der andere jetzt noch viel böser wird und auch viel stärker ist als ich, dann kann ich das sehr schnell wieder ein bisschen zurückfahren. Das ist eben auch das große Missverständnis. Die Idee, die viele Leute haben, ist, uns passiert was, das produziert die Emotion, die kommt dann raus und dann erkennt man das. Aber es ist vielmehr so, uns passiert was, dann kommt die erste Emotion, ich verarbeite weiter, was das denn bedeutet, was mir da passiert ist. Ich analysiere zusätzlich meine erste Reaktion. Ich projiziere jetzt schon, weil ich weiß, dass die anderen das gesehen haben und das Signal erkannt haben, was die wahrscheinlich tun werden. Ich beobachte, was die tun. Das verändert meine Emotionen und so weiter.
Emotionen sind also nicht festgelegt, meint Klaus Scherer, Leiter einer Gruppe zur Emotionsforschung an der Universität Genf. Sie verändern sich, wenn wir sie wahrnehmen und uns mit ihnen auseinandersetzen. Deswegen ist es auch so schwer für Computerspiele, menschenähnliche Wesen in der virtuellen Welt zu konstruieren. Denn emotionale Reaktionen sind ständig im Fluss und daher nicht eindeutig zu programmieren.
Menschen besitzen, im Unterschied zu Computern, die Möglichkeit, die feinen Signale ihres Gegenübers zu bemerken und zu entschlüsseln. In den letzten Jahren haben Hirnforscher eine neurobiologische Basis für diese Fähigkeit entdeckt. Es sind sogenannte Spiegelneurone, Nervenzellen, die sowohl dann aktiv werden, wenn wir eigenes Handeln planen, als auch dann, wenn wir das Handeln anderer Menschen beobachten. Die feuern, wenn wir selber ein bestimmtes Gefühl haben und wenn wir dieses Gefühl an anderen wahrnehmen. Nervenzellen schwingen also mit, wenn wir Freude oder Trauer bei einem anderen Menschen erleben. Ohne dass wir nachdenken, produziert das Gehirn ein Mitfühlen.
Der Freiburger Mediziner und Autor Professor Joachim Bauer.
Wir machen uns intuitiv und spontan, ohne dass wir das kontrollieren können, ein Bild über die Körperzustände anderer. Wir diagnostizieren sozusagen, was die innere Situation des anderen ist. Und dieser Vorgang des Wahrnehmens kann zugleich auch dazu führen, dass wir diesen Zustand dann in uns selber manchmal sogar erzeugen und dann eine ähnliche Situation in uns spüren, wie die Situation, die der andere, den wir beobachten, in sich trug.
Das gilt auch für Stimmungen. Sie stecken andere Menschen ebenso an wie Emotionen. Aber sie unterscheiden sich von ihnen. Emotionen sind an Ereignisse gebunden. Sie werden durch irgendetwas ausgelöst, das in der Umwelt oder in einem Menschen geschieht, beispielsweise auch durch einen Traum. Unter Stimmungen hingegen versteht man, in welcher Tönung wir alles, was geschieht, erleben. Wir können gut gelaunt sein, unausgeglichen oder gedrückt. Und diese Stimmung färbt dann auf alles ab. Auf Stimmungen anderer reagieren wir intuitiv. Und auch dabei spielen Spiegelneurone eine wichtige Rolle. Noch stärker aber empfinden wir heftige Emotionen mit. Zum Beispiel, wenn wir jemanden sehen, der sich gerade ekelt.
Man kann das jetzt neurobiologisch auch zeigen, dass unsere Ekelreaktionen im Gehirn, die durch Nervenzellen vollzogen werden, dass die sozusagen auch angeworfen werden, dadurch, dass wir jemand anderen beobachten, der durch einen Geruchsreiz Ekel empfindet.
Ekel gehört zu den Basisemotionen. Aber wovor sich jemand ekelt, das hat durchaus auch mit der Kultur zu tun, in der er lebt. Es wird erlernt.
Der Verzehr einer Küchenschabe kann in einer Kultur zum Essen dazugehören. In unserer Kultur dagegen erzeugt er Ekel. Kinder üben entsprechende Gefühlsreaktionen ein und sie üben sich auch darin, sie zu überwinden. Zum Beispiel können Kinder wetteifern, wer sich traut, einen Regenwurm zu essen.
Im Alter von 2-3 Jahren lernen Kinder, über Gefühle zu sprechen. Die Eltern bringen ihnen bei, innere Zustände in Verbindung mit einer äußeren Situation zu benennen als »Du bist traurig«, »Du hast Angst« oder »Jetzt bist du aber wütend«.
So lernen Kinder als erstes die Basisemotionen kennen. Komplexere Emotionen wie Eifersucht oder Neid verstehen sie erst später. Früh lernen sie auch schon kulturelle Regeln für die Darbietung von Gefühlen, sagt die Lüneburger Professorin für Entwicklungspsychologie Maria von Salisch.
Schon ab 3 bis 5 Jahren, im zarten Alter, schaffen es Kinder, zumindest amerikanische, ihre Enttäuschung zu verbergen. Also wenn sie ein enttäuschendes Geschenk bekommen, nicht so ärgerlich zu gucken oder so traurig zu schauen, wie sie das alleine täten, sondern im Beisein eines Versuchsleiters, der ihnen das übergeben hat, doch eine freundliche Miene aufzusetzen, dem ins Gesicht zu schauen und vielleicht auch sogar zu lächeln.
So lernen Kinder, Gefühle zu maskieren. Auf diese Weise trennt sich das innere Erleben vom sichtbaren Ausdruck. Gefühle sind eben auch soziale Konstruktionen. In ihnen bauen wir Erwartungen der Außenwelt in unsere Innenwelt ein.